euch sein kann. Schön in bekannte, mehr oder weniger bekannte Gesichter zu schauen. Wenn ich mich hier so umschaue, dann fällt mir als allererstes auf, wie unterschiedlich wir alle doch sind. Also wenn ihr mal nach links oder rechts guckt, ist das nicht krass, wie unterschiedlich alle so sind. Aber so unterschiedlich ihr auch sein mögt, ich behaupte, ihr alle habt zumindest eine Sache gemeinsam. Ihr sitzt alle. Ihr sitzt alle, wobei, wenn man ganz genau hinschaut, gibt es auch da feine Unterschiede. Der eine sitzt vielleicht so, der andere sitzt vielleicht so. Dann gibt es vielleicht Leute, die so sitzen oder so. Also alle sitzen im Detail ein bisschen unterschiedlich, aber alle sitzen. Das ist eure äußere Haltung im Moment. Mich interessiert, wie sieht eure innere Haltung aus? Mit was für einer inneren Haltung seid ihr heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Mit was für einer Erwartungshaltung seid ihr in den Gottesdienst gekommen? Und ich vermute, äußerlich sieht das alles sehr ähnlich aus bei euch. Ich vermute, die innere Haltung, die Erwartungshaltung heute und an den Gottesdienst mag sehr, sehr unterschiedlich sein bei den Einzelnen. Der eine hat vielleicht die Erwartung und fragt sich, ob der heute wieder so eine komische Präsentation mitgebracht hat. Der andere sagt vielleicht, ob der heute wieder irgendwas über Sex sagt, wie in der letzten Predigt. Wenn das deine Erwartungshaltung ist, dann habe ich die hiermit gerade erfüllt. Können wir das Thema schon mal abhaken? Das wären Erwartungshaltungen, die ihr vielleicht an mich habt. Aber habt ihr vielleicht auch Erwartungshaltung, seid ihr mit einer Erwartungshaltung Gott gegenüber in den Gottesdienst gekommen? An Jesus? Vielleicht beschäftigt den einen oder anderen irgendeine Frage, wo ihr von Gott eine Antwort ersehnt. Vielleicht bist du auch in den Gottesdienst gekommen, hast überhaupt keine Erwartungen an Gott oder an mich oder an diesen Gottesdienst. Was ich sagen will, äußerlich sehen wir alle ziemlich ähnlich aus in unserer äußeren Haltung. Die innere Haltung, die Erwartungshaltung kann sehr unterschiedlich sein. Ich möchte über eine Begegnung heute predigen, wo Jesus einem Mann begegnet, dem sogenannten reichen Jüngling. Und ich möchte diese Begegnung unter dem Aspekt anschauen und anschauen, wie ist die äußere Haltung und die innere Haltung dieses reichen Jünglings und was können wir da wohl vielleicht für uns raus lernen. Der Predigtext, den ich mitgebracht habe, steht in Markus 10, die Verse 17 bis 24. Und den würde ich jetzt vorlesen. Und er ging hinaus auf den Weg, also das ist Jesus. Jesus war im Haus, kam raus, er, Jesus, ging hinaus auf den Weg. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme? Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich liebe in den Evangelien die Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet und diese Menschen gehen dann geheilt oder ermutigt und gesegnet nach Hause oder dann weiter. Also Jesus Begegnungen mit Happy End. In der Begegnung, die wir heute anschauen, mit dem reichen Jüngling, kommt zum anderen Ende. Der Ausgang ist ein anderer. Unser Text sagt, er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. Eine Begegnung mit Jesus ohne Happy End. Ich schließe daraus, nicht jede Begegnung mit Jesus führt automatisch zum Happy End. Und vielleicht ist deshalb gerade wichtig, dass wir uns diese Begegnung hier nochmal genauer anschauen, was da eigentlich passiert. Der Mann, der Jesus hier begegnet, wird im Allgemeinen der reiche Jüngling genannt. Dass der Mann wirklich reich ist, sagt unser Text in der Tat, nämlich in Vers 22, ich weiß nicht, wo ich hier drücken muss, genau. Denn er hatte viele Güter. Der Mann war wirklich reich. Dass der Mann auch jung war, sagt unser Text selber nicht ausdrücklich, aber dieselbe Begegnung wird nicht nur vom Evangelisten Markus berichtet, sondern auch von Matthäus und Lukas. Und in dem Bericht von Matthäus schreibt Matthäus in Matthäus 19, Vers 20 explizit, dass es sich hier um einen jungen Mann, um einen Jüngling handelt. Und deshalb hat sich für diese Geschichte der Begriff der reiche Jüngling eingebürgert. Dass der Mann wirklich jung war, können wir auch aus unserem Text schließen. Können wir auch aus unserem Text schließen, denn es wird explizit gesagt, dass der Mann angerannt kommt. Unser Text sagt, mache ich was falsch? So, genau. Es lief einer herbei. Was Luther hier mit herbeilaufen übersetzt, ist eigentlich ein Herbeirennen. Also, der Mann kam herbeigerannt. Er hatte keinen Termin mit Jesus. Jesus kam aus dem Haus raus und er rannte auf ihn zu. Er fiel vor Jesus in aller Öffentlichkeit auf die Knie. In aller Öffentlichkeit, zumindest die Jünger waren dabei, vielleicht waren noch ein paar andere Leute dabei, die zufällig da drumherum standen. Er fiel vor allen Jüngern in aller Öffentlichkeit vor ihnen auf die Knie. Und das, habt ihr das Bild von ihm vor Augen, das ist seine äußere Haltung. Dieser reiche Jüngling war sich nicht zu schade, Jesus zu stören, ohne Termin angerannt zu kommen, sich vor ihm auf die Knie zu werfen und dann auch noch eine fromme Frage zu stellen. Denn er fragt ihn, mach einfach weiter, nächstes. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Also habt ihr das Bild von dem jungen, reichen Jüngling vor Augen, der angerannt kommt, der vor Jesus auf die Knie fällt. Seine äußere Haltung. Und jetzt frage ich uns, auf was für eine innere Haltung können wir hier schließen? Können wir überhaupt von der äußeren auf die innere Haltung schließen? Würde doch sagen, erstmal sagen, also der traut sich doch was, der Mann. Wenn sich jemand wirklich traut, Jesus hier zu unterbrechen, ohne Termin angerannt zu kommen, wenn sich einer nicht zu schade ist, in aller Öffentlichkeit sich vor Jesus auf die Knie zu werfen und dann noch eine fromme Frage zu stellen, ist das nicht schon ein sicheres Zeichen dafür, dass das dass der Mann ein brennendes Herz für Jesus hat, dass der hingegeben ist an Gott? Ist das nicht seine innere Einstellung? Kann man das nicht aus der äußeren Haltung schließen? Wir werden es im Verlauf der Predigt noch genauer anschauen. An dieser Stelle möchte ich nur so viel sagen. Nicht jeder reiche Jüngling, der sich in aller Öffentlichkeit auf die Knie wirft, möchte damit auch automatisch Gott die Ehre geben. Lass mich versuchen, noch etwas deutlicher zu sagen. Nächstes. Nicht jeder reiche Jüngling, der sich in aller Öffentlichkeit auf die Knie wirft, möchte damit automatisch auch Gott die Ehre geben. Manche schon. Links erkennen die Älteren von uns vielleicht den Nationalspieler Kakao, der Christ ist, oder ja, Christ ist, Christ, Nationalspieler war, aber Christ ist, und der mit dieser Haltung Gott die Ehre geben möchte. Und wenn man die beiden Bilder vergleicht, ist das interessant. Die sehen eigentlich ähnlich aus. Die äußere Haltung ist sehr ähnlich. So wie unsere äußere Haltung hier sehr ähnlich ist. Aber die innere Haltung kann trotzdem sehr unterschiedlich sein. Nicht jeder, der sich in aller Öffentlichkeit auf die Knie wirft, möchte damit auch automatisch eine Hingabe an Gott ausdrücken. Deshalb kann man von der äußeren Haltung immer nur sehr schwer auf die innere Haltung schließen. Und ich glaube, Jesus interessiert sich vor allem für die innere Haltung dieses Mannes. Und das sieht man auch darin, dass Jesus nicht sofort auf seine Frage nach dem ewigen Leben antwortet, sondern er sagt nicht, ja, wow, du kommst angerannt, wirfst dich hier vor mir auf die Knie. Ja, ich bin der Sohn Gottes, das ist die richtige Haltung. Gut gemacht, junger Mann. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus antwortet irgendwie anders, irgendwie komisch, meine ich, wenn er sagt, nächstes Bild, wenn er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Der Jüngling hatte Jesus nämlich als guter Meister angeredet. Im Griechischen steht dafür Meister das Wort Didaktalos, von dem unser Wort Didaktik herkommt und was so viel heißt wie Lehrer. Und ich meine, das ist schon ein erster Hinweis auf die innere Haltung des Jünglings, der Jesus hier als Lehrer sieht und nicht als Sohn Gottes. Ganz anders übrigens als die Frau aus Syrophönizien, von der wir in der Lesung gehört haben. Eine Begebenheit, die Markus nur 3 Kapitel vorher aufgeschrieben hat. Auch die Frau Syrophönizien kam angerannt, hat sich auch vor Jesus auf die Erde geworfen, auf die Knie geworfen. Eine ähnliche Haltung gehabt. Aber sie nennt Jesus Herr und da steht das Wort Kyrios, was ein Ehrentitel war für im weltlichen Bereich den Kaiser und im geistlichen Bereich für Gott. Die Syrophönizien sagt Herr, sie sieht in Jesus den Sohn Gottes. Der reiche Jüngling sagt Didaktalos, er sieht in Jesus den Lehrer. Der Jüngling nennt ihn Meister, wo doch eigentlich Herr angebracht gewesen wäre. Und ich finde interessant, wie indirekt Jesus das eigentlich anspricht und zu ihm sagt, also Freund, du nennst mich guter Meister, guter und Meister. Das passt nun mal gar nicht zusammen. Entweder du musst sagen, guter Herr, guter Kyrios, wenn du in mir den Sohn Gottes siehst, oder du sagst halt nur Meister, wenn du in mir den Lehrer siehst. Aber guter Meister, das passt nicht zusammen. Und ich meine, damit gibt Jesus dem reichen Jüngling die Chance, nochmal nachzudenken und nochmal seine Einstellung zu Jesus zu überdenken und sich auch nochmal umzuentscheiden. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit für uns und tröstlich für uns, egal wie du heute in den Gottesdienst gekommen bist, egal mit was für einer Sicht und mit was für einer Einstellung zu Jesus du in den Gottesdienst gekommen bist. Jesus gibt uns die Möglichkeit, nochmal nachzudenken, nochmal zu überlegen und auch die Möglichkeit, uns nochmal umzuentscheiden. Und überleg mal, vielleicht ist bei dir auch, wie bei dem reichen Jüngling, irgendwie, dass das Bild für Jesus, irgendwas ist schief, irgendwas passt nicht zusammen, wie guter Meister nicht zusammenpasst. Und dann kannst auch du dich nochmal umentscheiden. Und dann gibt Jesus diesem reichen Jüngling, der ihn ja als Lehrer angesprochen hat, die Antwort, die der reiche Jüngling auch hören wollte. Die Antwort, die man von einem jüdischen Lehrer erwarten konnte. Nämlich die Antwort, halte die Gebote. Und ich stelle mir vor, darauf hatte der reiche Jüngling gewartet. Denn das war die Antwort, deshalb hatte er ihn als Lehrer angesprochen, das war die Antwort, die er erwartet hatte. Und das war genau das, was er hören wollte. Und jetzt konnte er glänzen mit dem nächsten Slide und mit dem nächsten Wort. Meister, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Ihr merkt vielleicht, nächstes Bild, der Jüngling sagt hier jetzt nur noch Meister. Der lernt schnell. Er hat gemerkt, ja stimmt, Guter und Meister, was ich zuerst gesagt habe, das passt irgendwie nicht zusammen. Und er merkt, er muss sich jetzt neu entscheiden. Und ich denke mir, innerhalb von Sekunden geht jetzt in seinem Kopf hin und her. Ja, also entweder Guter Kyrios oder nur Meister. Was soll ich sagen? Lehrer oder Sohn Gottes? Hin und her, hin und her. Und er entscheidet sich, Meister zu sagen. Und bestätigt damit eigentlich nochmal seine innere Haltung, dass er Jesus wirklich als Lehrer sieht und nicht als Sohn Gottes. Und jetzt wird es lustig. Nächstes Slide. Das habe ich gehalten von meiner Jugend auf, sagt der reiche Jüngling. Och, wie süß. Der reiche Jüngling, wir wissen nicht, wie alt er ist, wie alt mag er gewesen sein, 16, 17, 18, und hat alle Gebote von seiner Jugend aufgehalten. Och, wie toll. Das ist ungefähr so, wir leben in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch 7 Wochen ohne macht. Das ist ungefähr so, als nimmst du dir vor, 7 Wochen ohne Schokolade und nach 2 Stunden sagst du, ja, ich habe 2 Stunden ohne Schokolade ausgehalten. Ja, 2 Stunden ist besser als 1 Stunde, aber wenn du 7 Wochen vor dir hast, dann hast du auch noch was noch vor dir. Und jetzt spitzt sich die Begegnung nochmal zu. Und Jesus verschärft eigentlich das Gespräch und macht im Folgenden seinen Anspruch klar und versucht ihm deutlich zu machen, dass er Jesus mehr ist als ein einfacher jüdischer Gelehrter. Nächstes Slide. Jesus sagt ihm, eines fehlt dir. Jesus weiß Dinge über den reichen Jüngling, die ein normaler jüdischer Lehrer nicht wissen kann. Eines fehlt dir. Und ich glaube, dieser Ausdruck, der trifft diesen reichen Jüngling hart und enttäuscht ihn. Ich stelle mir vor, der reiche Jüngling, was er erhofft hatte von Jesus als Antwort, war zu sagen, was? Du hast all die Gebote gehalten, du, ich brauche dich sofort in meinem Team als Vorzeigejünger. Damit, wenn irgendjemand nochmal kommt und nach dem ewigen Leben fragt, ich immer sofort sagen kann, guck mir hier, mein Vorzeigejünger, der hat das alles gehalten. Das ist euer Role Model. An den macht es einfach so wie der und ihr seid auf der sicheren Seite. Ich stelle mir vor, das hatte der reiche Jüngling erhofft bei seiner Antwort. Ich habe das doch alles gehalten. Und jetzt sagt Jesus, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles und komm, folge mir nach. Jesus ist mehr als ein jüdischer Gelehrter. Jesus weiß um die Abhängigkeit, die dieser Jüngling von seinem Besitz, von seinem Geld hat. Und Jesus gibt hier die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben. Komm, folge mir nach. Denn ewiges Leben kann der reiche Jüngling wirklich bekommen. Ewiges Leben kann jeder von uns bekommen, und zwar durch Jesus, indem wir Jesus nachfolgen. Hat Jesus irgendwas gegen Besitz? Ist das Christentum gegen Reichtum? Nein. Lass mich als Beispiel nur Abraham nennen, einen der reichsten Männer in der Bibel, der als Vorbild im Glauben dargestellt ist und uns ein Vorbild ist. Reichtum ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn mein Besitz, mein Reichtum mir meine Sicherheit wird, meine Hoffnung, meine Zukunftssicherung ist und eben nicht Jesus. Das Problem ist, wenn mein Besitz mir wichtiger ist als Jesus. Und es muss auch nicht unbedingt Besitz sein. Das Problem ist, wenn mir irgendetwas wichtiger ist als Jesus und mich davon abhält, ihm nachzufolgen. Ich meine, das ist eine Antwort, die der reiche Jüngling nicht gerne gehört hat. Er hat Jesus zwar nach dem ewigen Leben gefragt, aber er war eigentlich gar nicht offen für eine ehrliche Antwort von Jesus. Sondern er wollte eigentlich nur die Antwort hören, die er ohnehin schon geglaubt hat und die er für richtig hielt, nämlich die Antwort nach den Gesetzen. Und ich glaube, das ist der andere Aspekt der inneren Haltung von diesem reichen Jüngling. Das eine ist, dass er in Jesus den Lehrer sah und nicht den Sohn Gottes. Und das andere ist, dass seine innere Haltung, er keine Offenheit hatte, um sich wirklich von Jesus eine ehrliche Antwort abzuholen. Der reiche Jüngling hatte viele Güter und ihm war klar, er muss sich jetzt entscheiden. Geld oder Leben? Und er entscheidet sich für das Geld. Und so wie er sich vorher entschieden hatte, Jesus, Lehrer oder Sohn Gottes, er hat sich für Lehrer entschieden, jetzt Geld oder Leben und er entscheidet sich für das Geld. Eigentlich komisch, in jedem Film, wo es einen Banküberfall gibt und es heißt Geld oder Leben, jeder gibt automatisch das Geld, um das Leben zu behalten. Er wählt hier Geld und nicht das ewige Leben. Nächstes Slide. Und wenn ein Sprichwort heißt, Geld macht nicht glücklich, dann glaube ich, können wir das genau hier an dem reichen Jüngling sehen. Denn er geht traurig und betrübt weg. Nicht so, dass er sagt, ich habe Geld, jetzt gehe ich erstmal shoppen. Und voll Freude und Vorfreude geht er einkaufen und freut sich auf das, was kommt und was er alles mit seinem Geld machen kann. Nein, er geht traurig und betrübt weg. Geld macht nicht glücklich. Und ich finde es erstaunlich, so wie am Anfang, meine ich, der Geschichte, die äußere Haltung und die innere Haltung von dem reichen Jüngling nicht zusammenpassten. Äußerlich warf er sich auf die Knie, innerlich sah er Jesus nur als Lehrer und war nicht offen für eine ehrliche Antwort von Jesus. So finde ich, dass jetzt am Ende leider äußere und innere Haltung sehr gut zusammenpassen. Er geht weg, äußere Haltung, und er ist traurig, innere Haltung. Was kann das für uns bedeuten? Ich möchte drei Herausforderungen für uns nennen und euch mitgeben. Nächstes Slide. Erste Herausforderung, Jesus, Lehrer oder Sohn Gottes. Nicht jeder, der äußerlich fromm daherkommt, hat automatisch eine Herzenseinstellung, die Jesus Herr sein lässt. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich habe nichts gegen äußere Formen des Christseins. Ich habe hier auch schon mal gesagt, ich bete auch gerne im Knien. Ich lobpreise auch gerne mit erhobenen Händen. Und das ist eine tolle Sache, wenn die innere Haltung sich auch äußerlich zeigt. Nichts gegen eine äußerliche Zeichen und einen äußerlichen Ausdruck des Glaubens. Aber äußerliche Haltung und innere Haltung müssen übereinstimmen. Und deshalb frage ich nochmal, wie sieht deine innere Haltung zu Jesus aus? Wer ist Jesus für dich? Ein Lehrer, der vor 2000 Jahren gelebt hat und vielleicht was Interessantes oder Hilfreiches gesagt hat? Oder der Kyrios, der Sohn Gottes? Und merkst du, was das für einen Unterschied macht und was das für einen Unterschied macht auch zu der Erwartungshaltung, mit der du in den Gottesdienst kommst? Wenn du Jesus nur als Lehrer siehst, der vor 2000 Jahren gelebt hat, schlaue Dinge gesagt hat, dann kommst du vielleicht mit der Erwartungshaltung in den Gottesdienst hier irgendwelche interessanten Vorträge zu hören. Aber du kommst nicht mit der Erwartungshaltung hierhin, Jesus selbst zu begegnen. Und wenn du Jesus als Kyrios siehst, als Sohn Gottes, dann kann das Auswirkungen haben auf deine Erwartungshaltung, wenn du in den Gottesdienst kommst. Du kannst erwarten, dass Jesus da ist. Du kannst erwarten, dass Jesus dir erwarten, Jesus zu begegnen, dass Jesus zu dir redet. Die zweite Herausforderung, die ich euch mitgeben möchte, nächstes, Offenheit. Wer darf in dein Leben sprechen? Wir hatten gesehen, der reiche Jüngling hat Jesus zwar nach dem ewigen Leben gefragt, er wollte aber gar keine ehrliche Antwort hören, sondern er wollte eigentlich nur das hören, was er ohnehin schon wusste, nämlich halte die Gebote. Und ich fürchte, das kann uns auch manchmal passieren. Das kann uns auch manchmal so gehen, auch selbst wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir uns hier eigentlich nur eine Bestätigung abholen wollen von dem, was wir ohnehin schon meinen zu wissen. Anstatt eine Offenheit zu haben, dass Jesus uns sagen darf, was immer Jesus uns sagen möchte und dass Jesus uns vielleicht sogar auch korrigieren darf. Und deshalb möchte ich dich fragen, von wem lässt du dich korrigieren? Wem erlaubst du, dir nicht nur ermutigende Dinge und schöne Dinge zu sagen, wem erlaubst du, auch Kritik dir zu sagen? Wem erlaubst du, dass er dich auch korrigieren darf? Es gibt da aus meiner Sicht zwei sehr extreme, aber sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, die ich bei vielen Menschen sehe und die beide ungesund sind. Das eine sind Menschen, die sich von nichts und niemandem überhaupt irgendetwas sagen lassen. Das ist ungesund, weil du alles liegt auf deinen Schultern. Alles musst du nur mit dir ausmachen und du wirst wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, dir von Jesus was sagen zu lassen. Das andere sind Menschen, die sich von allem und jedem irgendetwas sagen lassen. Jeder, der mir irgendwas sagt, das nehme ich unheimlich persönlich und unheimlich schwer. Und jeder darf mich irgendwie da aus der Bahn werfen und mir irgendetwas sagen. Und ich muss dann versuchen oder versuche dann allen irgendwie es allen recht zu machen. Das ist auch ungesund. Deshalb schlage ich vor und empfehle und wünsche mir, dass jeder von uns sich vielleicht nur eine ganz kleine Zahl, vielleicht nur ein oder zwei Menschen überlegt, denen ich erlaube, in mein Leben zu sprechen und mir auch Negatives zu sagen und denen ich erlaube, mich auch zu korrigieren. Und das schützt mich dann vor diesen beiden Extremen. Und das lass uns dann auch offen sein, wenn wir das auch unter Menschen einüben, dann auch offen sein, dass Jesus uns auch wirklich alles sagen kann, was er möchte und dass wir uns auch von Jesus korrigieren lassen, denn er meint es gut mit uns. Er möchte uns zu dem machen, was wir doch eigentlich schon sind. Die dritte Herausforderung, nächstes Slide, Abhängigkeiten. Was hält mich von Jesus zurück? Denn neben diesem falschen Blick auf Jesus, Lehrer statt Sohn Gottes, und neben der fehlenden Offenheit für eine ehrliche Antwort von Jesus, ist doch das Problem des reichen Jünglings die Abhängigkeit von seinem Besitz. Sein Geld hält ihn zurück, ganze Sache mit Jesus zu machen und ihm nachzufolgen. Und deshalb kann ich uns das nicht ersparen und deshalb muss ich auch uns heute fragen, was hält dich womöglich zurück, ganze Sache mit Jesus zu machen? Wovon machst du dich abhängig? Wo suchst du Sicherheit oder Hoffnung oder Glück oder Erfüllung außerhalb von Jesus? Das kann bei uns auch Besitz, das kann auch Geld sein. Ich kenne deine finanzielle Situation nicht, aber wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir alle, die wir hier sitzen, zu den 10% reichsten Menschen auf dieser Erde gehören. Da kann es durchaus sein, dass Geld, Besitz auch unser Problem sind und auch eine Abhängigkeit bei uns ist, die uns davon abhält, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Es gibt aber auch andere Abhängigkeiten. Es kann der Beruf sein, die Karriere zum Beispiel, in der ich Glück, Erfüllung suche, Anerkennung, Sicherheit, Hoffnung. Es kann eine Beziehung sein. Nochmal, an all den Dingen an sich ist nichts falsch. Es ist nichts falsch an Geld oder Besitz, an Beruf, Karriere oder Beziehung. Es ist nur das Problem, wenn ich darin meine Hoffnung suche, wenn mir das wichtiger ist als Gott, wenn das eine Abhängigkeit ist, die mich von Gott wegbringt. Und die mich davon abhält, Jesus ganz nachzufolgen. Wir haben gesehen, der reiche Jüngling geht traurig weg, ohne Happy End. Aber es gibt noch ein Nachgespräch hier von dieser Geschichte. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern und da habe ich noch ein Happy End entdeckt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten als letzten Punkt dieser Predigt. Denn als der reiche Jüngling weg ist, die Jünger sind ja noch da, spricht Jesus zu seinen Jüngern und spricht die Situation nochmal durch und macht klar, wie uns Abhängigkeiten den Zugang zum Reich Gottes verbauen können. Und Jesus sagt dann, wie schwer werden Menschen in das Reich Gottes kommen? Oder, nächstes Slide, er verallgemeinert das, um nochmal deutlich zu machen, es geht nicht nur um Reichtum. Wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Und die Jünger sehen diesen Zusammenhang und verstehen das und verstehen diese Abhängigkeiten und den Zusammenhang von diesen Abhängigkeiten und dem Reich Gottes. Von den Abhängigkeiten und dem ewigen Leben. Und sie fragen zu Recht ängstlich, nächstes Bild, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Wer kann dann selig werden? Die Jünger haben erkannt, eigentlich, wenn das so ist, kann doch eigentlich gar keiner selig werden. Kann doch eigentlich gar keiner ins Reich Gottes kommen. Kann doch eigentlich gar keiner ewiges Leben haben. Wir leben doch alle in Abhängigkeiten, oder nicht? Und Jesus antwortet darauf, meine ich, mit dem Happy End der Geschichte, indem er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und Jesus sagt damit, ja, Jünger, ihr habt recht. Eigentlich kann gar kein Mensch ewiges Leben bekommen. Denn alle Menschen leben in Abhängigkeiten, die sie von Gott wegbringen. Und doch, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und nächstes Slide, schauen wir nochmal auf den roten Faden in dieser ganzen Geschichte. Der reiche Jüngling hat gefragt, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er hatte die Vorstellung, er muss etwas tun, um ewiges Leben zu bekommen. Ja, mehr noch, er hatte sogar die Vorstellung, er hat schon alles getan, um ewiges Leben zu bekommen. Aber Jesus sagt, nein, es kommt gar nicht auf das menschliche Tun an. Wenn es darauf ankommen würde, dann könnte niemand ewiges Leben bekommen. Denn alle Menschen leben doch in falschen Abhängigkeiten. Die Bibel nennt das übrigens Sünde. Aber Jesus sagt, es kommt auch gar nicht auf das menschliche Tun an, sondern auf Gottes Tun. Und für Gott ist es möglich, all das zu tun, was notwendig ist, damit Menschen ewiges Leben bekommen können. Ja, mehr noch, Gott hat schon alles getan. Jesus hat alles getan, was notwendig ist, damit Menschen ewiges Leben bekommen können. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben und nach 3 Tagen auferstanden von den Toten. Und durch Tod und Auferstehung hat Jesus genau das getan, was notwendig war, damit Menschen ewiges Leben bekommen können. Ewiges Leben beruht gar nicht auf das, was wir Menschen tun müssen, sondern auf das, was Jesus schon getan hat. Das ist das Happy End dieser Geschichte. Und deshalb bleibt für mich die entscheidende Herausforderung und die entscheidende Frage für uns, wie sehe ich Jesus? Sehe ich Jesus als Lehrer, der mir sagt, was ich tun muss? Oder sehe ich Jesus als den Kyrios, der schon alles getan hat? Und wenn du Jesus als Kyrios sehen kannst, als Sohn Gottes, der schon alles getan hat, damit du ewiges Leben haben kannst, dann brauchst du nicht, wie der reiche Jüngling heute, traurig nach Hause zu gehen. Dann kannst du voller Freude in deinen Alltag zurückgehen. Amen.